Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich freue mich, dass Sie da sind, auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Das ist ein riesiger Ansporn, ein frühmorgendlicher Booster und ich darf Sie aufs Allerherzlichste begrüßen aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Lebenszuversicht zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 17. Dezember 2024. Das war eine hochinteressante Parlamentsdebatte gestern im Bundestag anlässlich dieser Vertrauensabstimmung. Für einen Schweizer natürlich gewöhnungsbedürftig, etwas rätselhaft, dass ein Kanzler eine Vertrauensfrage stellt und dabei gar nicht will, dass man ihm das Vertrauen ausspricht, weil er Neuwahlen ermöglichen möchte. Das wiederum wird ihm dann vom Oppositionschef um die Ohren gehauen. Er habe viel zu lange gezögert, wobei der Oppositionschef die Neuwahlen ja selber schon hätte lancieren können durch ein konstruktives Misstrauensvotum, was er allerdings nicht machte, um nicht mit den Stimmen einer Partei gewählt zu werden, von der man keine Stimmen bekommen darf. Das sind etwas die rätselhaften Eigenheiten des deutschen Parlamentarismus. Wir wollen uns jetzt nicht kleinkariert darüber sozusagen lustig machen. Aber insgesamt, und das ist für mich das Fazit des gestrigen Tages, erlebten wir die Rückkehr der Substanz und der Streitkultur in die deutsche Politik. Wir erlebten die Rückkehr der Wirklichkeit in die deutsche Politik. Was für eine wohltuende Differenz zu diesen blutleeren Scheindebatten, die wir im letzten Wahlkampf noch erleben, erdulden mussten, als Kanzlerkandidat Armin Laschet dagegen Scholz antrat. Das war kaum auszuhalten und man erinnert sich zu Recht eigentlich nur noch an etwas, nämlich an dieses unvorteilhafte Lachen, da während dieser Flut, die dem Kanzlerkandidaten der CDU Laschet, der galt ja eigentlich als Favorit, das Amt gekostet haben soll. Das war damals die Erklärung, die wir gesehen haben. Ein ganz anderes Bild jetzt. Die Parteien scheinen gewillt, hier wieder Position zu beziehen, verbindliche Aussagen zu machen. Es geht ums Substanzielle, es geht um wirkliche Richtungsauseinandersetzungen. Und das ist das, was Sie als Bürger von der Politik erwarten können. Natürlich muss man da immer misstrauisch bleiben, denn das, was sie sagen, ist nur allzu selten identisch mit dem, was sie tun. Aber immerhin, die Streitkultur ist da wieder zurück, die Spannung ist da und die deutschen Medien haben das natürlich, weil sie es meines Erachtens anders einschätzen, sie haben das jetzt als stillos empfunden oder als allzu gehässig. Aber ich habe mir beim Lesen dieser Kommentare die Frage gestellt, ja um Himmels Willen, was erwartet ihr denn? Ihr habt eine Regierung, die in den Seilen hängt, ihr habt eine grosse Orientierungslosigkeit, ihr habt eine Wirtschaftskrise, eine Politikkrise. Das ist ja logisch, dass da gestritten wird. Hoffentlich wird gestritten. Das wäre ja viel beunruhigender und besorgniserregender, wenn das Ganze wie bei einem Kaffeekränzchen abginge. Nein, das ist gut, dass jetzt wieder gestritten wird, dass die echte Auseinandersetzung haben. Ich glaube nicht, dass es dem Kanzler gelungen ist, mit seiner Rede, allerdings keiner jetzt wirklich schlechten Rede, dass es Olaf Scholz gelungen ist, hier jetzt den raumöffnenden Pass à la Günther Netzer zu spielen. Das ist ihm, glaube ich, nicht geglückt. Er hat zwar kämpferisch gewirkt, er hat noch nicht aufgegeben und mit seinem Partner Mützenich hat er da ein durchaus schlagkräftig wirkendes Duo abgegeben. Mützenich hatte eine kleine Sternstunde der innerparlamentarischen Polemik, als er da den FDP-Chef Christian Lindner vorgeführt hat. Offensichtlich hat dessen Abgang aus der Ampel tiefe Wunden geschlagen bei der SPD. Und so gesehen haben die beiden Sozialdemokraten gemacht, was sie machen konnten. Es sind ja keine wirklich brillanten Rhetoriker oder Wahlkämpfer wie damals Gerhard Schröder. glaube allerdings, dass auch mit der brillantesten Rhetorik sie das Problem nicht einfach wegbringen, dass dieser Kanzler jetzt 3 Jahre im Amt war und es ist ihm ja nicht einmal gelungen, seine Regierung zu führen. Wie will er denn ein Land führen? Woher soll denn da die Mehrheit kommen, die er jetzt ja nicht einmal in den eigenen Kreisen gewissermaßen sichern konnte? Also das wird eine ganz, ganz schwierige Ausgangslage für den jetzt gewissermaßen suspendierten Kanzler, der noch einmal antritt, aber in einem Wahlkampf kann sehr viel passieren. Friedrich Merz hat eine sehr kämpferische, eine gute Rede gehalten, eine bessere Rede als bei der Regierungserklärung vor ein paar Wochen. Und vor allem, das ist mir aufgefallen, er hat den Taurus still und leise wieder im Silo versorgt. Da hat man ihm möglicherweise gesagt, das kommt nicht gut, beziehungsweise das ist die Auswirkung der AfD-Oppositionspolitik, die ja vom Kriegskanzler Merz gesprochen hat, auch gestern. Aber er ist weniger bellizistisch, weniger sprungbereit aufgetreten. Also der deutsche Marschflugkörper hat überhaupt keine Rolle gespielt in seiner Rede. Und wenn es ihm gelingt, wenn er tatsächlich dieses Thema, wenn er da seine Position ändert, er ist ja bekannt dafür, auch mal die eine oder andere Position zu ändern, dann dürfte ihm tatsächlich der Wahlsieg kaum zu nehmen sein. Immer noch größere andere Fehler ausgeschlossen. Ich teile da die Auffassung von Sigmar Gabriel in einem Interview mit dem Tagesanzeiger in der Schweiz. Eigentlich kann nur noch Friedrich Merz schlagen. Die Deutschen wollen eine Veränderung. Sie wollen, glaube ich, weg von dieser rot-grünen Politik, die an der Wirklichkeit gescheitert ist. Sie möchten jetzt wieder mehr bürgerliche, konservative, liberale Politik. Und man ist wohl bereit, da dem CDU-Oppositionsführer das Vertrauen zu geben, obwohl es ihm gegenüber ja auch, wie ich wahrnehme, einige Vorbehalte geben mag. Die AfD ist einfach noch zu unausgegoren, da ist noch viel Misstrauen im Raum. Aber sollte es einer neuen Regierung, so sie denn gewählt wird, unter der Führung von Friedrich Merz nicht gelingen, ihrer Rhetorik da die entsprechenden Taten folgen zu lassen, ja, dann haben sie dann wirklich einen Richtungswechsel in Deutschland. Aber die Deutschen, wie die Schweizer, die wollen keine radikalen Umstellungen in der Politik, aber sie wollen sicherlich jetzt eine Veränderung und zumindest rhetorisch, zumindest was das Wahlkampfgeschehen angeht, die ganze Debatten, die Streitkultur, ist doch jetzt wieder ein richtiger Wahlkampf da. Haben Sie plötzlich wieder Alternativen, haben Sie unterschiedliche Möglichkeiten. Und das ist in den Kommentaren auch erkannt worden, das hat Bertolt Kohler in der FAZ geschrieben, es sei populistischer Unsinn zu behaupten, dass es da einfach so ein Parteikartell gäbe, da von links bis Mitte rechts. Ja, gestern hatte man den Eindruck, dass tatsächlich im sogenannten Establishment der deutschen Politik große Differenzen da sind, aber eben die Brandmauer, solange natürlich Brandmauern errichtet werden, die die einen von den anderen trauen, ist natürlich, trennen, ist natürlich ja die Befürchtung nicht von der Hand zu weisen, dass faktisch ein inoffizielles Parteienkartell herrscht. Aber gestern hat man versucht, diesen Eindruck wirklich zu zerstreuen und hat da entsprechend wieder zu klaren Positionen gefunden, zumindest rhetorisch. Bei Merz kann man vielleicht noch hinzufügen, er wirkt unglaublich selbstbewusst. Und das ist vielleicht auch das Problem der deutschen Politik insgesamt, wie da diese ja, Alpha-Tiere sich unfehlbar inszenieren. Zuerst rennen sie mit absoluter Überzeugtheit in die Richtung, dann rennen sie in die Gegenrichtung und tun so, als ob sie immer schon in diese Richtung marschiert wären. Auch Kanzler Scholz ohne jede Selbstkritik. Und ich frage mich, warum machen sie das nicht? Ich glaube, das würde gut ankommen, wenn da diese Chromstahl-Rhetoriker vor den Mikrofonen, diese sprechenden Ritterrüstungen, wenn die die Größe hätten, auch mal einen Fehler zuzugeben. Ich habe mich geirrt, sorry, aber wir versuchen. Der Mensch ist ja immer wieder dazu verdammt, Versuch und Irrtum auszuprobieren. Wir haben ja nicht diese Allwissenheit gepachtet, aber Politiker tun oft so, als hätten sie diese Allwissenheit. Journalisten auch, ich vermutlich auch, aber man muss sich immer wieder vor Augen halten, wir sind nicht allwissend, unser Verstand ist beschränkt. Von dieser Demut war gestern wenig zu spüren, mit einer Ausnahme. Die für mich beste Rede des gestrigen Tages gehalten hat der AfD-Co-Vorsitzende Tino Chrupalla. Das war für mich vorbildlich. Er hat eben nicht die Ritterrüstung angezogen, sondern der wirkte authentisch, bescheiden, bestimmt, auch kämpferisch. Er hatte allerdings auch die Größe, dem politischen Gegner ein Lob zu zollen. Er hat dem Kanzler dafür gedankt, dass er den Krieg nicht weiter hat eskalieren lassen. Er hat auch dem SPD-Fraktionschef Mützenich seine Anerkennung ausgesprochen, wie der eben den FDP-Chef da mit den rhetorischen, ja, war es ein Zweihänder oder ein Florett, auf jeden Fall, wie er den da entsprechend demaskiert habe. Das hatte für mich Stil, das hatte für mich auch Klasse und das hatte für mich Authentizität. Und das ist das, was für mich als Schweizer in der deutschen Politik oft fehlt, diese Art der Bodenständigkeit. Und ich glaube, das ist auch vielleicht eine Trumpfkarte im Wahlkampf, wenn es da den Politikern gelingt, eben aus diesen Ritterrüstungen auszusteigen, diese Unfehlbarkeitsallüre, diese Herrenreiterallüre abzulegen und da auf Augenhöhe mit dem Wähler zu kommunizieren. Vielleicht hätte die AfD gestern noch etwas stärker auf diesen Aspekt abheben sollen, was die Arroganz da des Partei-Establishments angeht. Alice Weidel gestern nicht mehr ganz so stark in Form wie noch vor ein paar Wochen. Sie hat sich im gemäßigten Ton ausgedrückt. Sie war ja als Kanzlerkandidatin der AfD gewissermaßen die erste Rednerin, nicht mehr so, sage ich mal, elektrisch aufgeladen unterwegs wie noch vor ein paar Wochen. Und eben, ich glaube, ihr hat auch etwas der Schwerpunkt gefehlt jetzt in ihrer Rede, aber der Tino Chrupalla hat das wirklich sehr gut gemacht. Dann ganz kurz und kompakt, sehr kämpferisch, also wie wenn sie da gewissermaßen auf der gleichen Reiseflughöhe der Wählerstärken unterwegs wäre, Sarah Wagenknecht. Allerdings hatte sie nur eine sehr begrenzte Redezeit. Dann der Wirtschaftsminister, der abtretende Robert Habeck von den Grünen, auch interessant. Er hat im Grunde eine nostalgische Selbstrechtfertigungsrede der Ampel gehalten, auch seine typischen, auch etwas oft vielleicht inszeniert wirkenden selbstkritischen Reflexionen. Bei ihm wirkt das immer ein bisschen gewollt, hat dann aber doch noch eine sehr beherzte, starke Oppositionsrede gehalten, da vor allem auf die Probleme der CDU hingewiesen, namentlich auf das Problem, wie denn eigentlich die CDU ihre Richtungswende durchsetzen wolle. Sie hat ja gar nicht die entsprechenden Mehrheiten. Das ist die Frage, die man sich natürlich auch stellen muss von Seiten der bürgerlichen Wähler. Ich meine, wenn der Friedrich Merz eine derart scharfe Brandmauer errichtet gegen die AfD, will er denn mit den Linken und mit den Grünen zusammen jetzt eine Wende im Migrationsbereich, in der Wirtschaftspolitik, bei der Wettbewerbsfähigkeit voranbringen? Das ist schwer vorstellbar. Da wird natürlich dann wieder eine bürgerliche Opposition interessant wie die AfD, die sicherlich in einer Oppositionsrolle aus dieser nächsten Wahl hervorgehen wird. Habeck hat dann am Schluss seiner Ausführungen noch ein Bewerbungsgespräch geführt, sozusagen. Hat dem Kanzler, dem möglichen, dem hypothetischen zugerufen, dem Herrn Merz im Konjunktiv: Würden Sie dann das Land regieren, dürfen Sie auf keinen Fall die internationale Solidarität vergessen, den Klima- und Umweltschutz. Und da hat er sich dann auch noch angepriesen. Dann einer, wenn ich das noch abschließen darf, mit Christian Lindner. Er ist ja die glänzendste sprechende Ritterrüstung, die es da gibt. Also mit einer unglaublich bewundernswerten rhetorischen Eloquenz hat er sich da noch einmal mit einem also wirklich überstrahlenden Selbstbewusstsein auf die Bühne gestellt. Allerdings glaube ich, dass es ihm nicht gelungen ist, das Glaubwürdigkeitsdefizit auszugleichen, das bei ihm einfach mitschwingt. Und das hat für mich weniger mit diesem Abgang aus der Ampelregierung zu tun, als mit dem grundsätzlichen. Christian Lindner ist der Mann, der gesagt hat, bei Merkel regiere ich nicht mit, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Aber dann hat er bei der Ampel mitgemacht. Und das ist im Grunde schon die Zertrümmerung der eigenen Glaubwürdigkeit gewesen, dieser Entscheid, nicht nachvollziehbar. Also, Sie haben eine Rückkehr der Debattenkultur, der Streitkultur, der Substanz und der Wirklichkeit in die deutsche Politik. Das ist gut. Sie haben Neuwahlen. Sie können jetzt hier entsprechend die Weichen neu stellen. Sie haben eine große Arroganz im politischen Betrieb. Das ist meine schweizerische Betrachtung. Da muss man dagegenhalten und vielleicht auch jene Kräfte stärken, die dieser Arroganz entgegenwirken. Kurzum, ich bin da durchaus zuversichtlich gestimmt, wenn ich jetzt da auf Deutschland schaue. Das ist eine Veränderung, das ist eine Veränderung zum Guten. Deutschland bewegt sich, die Politik ist vital und das ist das Wichtigste. Was sind andere Themen des Tages, die interessant sind? Ungarn will die EU-Sanktionen gegen Georgien stoppen. Die EU möchte ja Georgien, die gewählte Regierung, destabilisieren. Das erachte ich als sehr fragwürdig. Gleichzeitig stützt man Rumänien. Dabei ist in Rumänien das Bundesgericht ja dabei erwischt worden, beziehungsweise hat das am helllichten Tag getan. Man hat eigentlich dem eigenen Volk die Mündigkeit abgesprochen. Einfach eine Wahl abgeblasen, gestrichen sozusagen. Sagen auf Vorrat, das ist sehr, sehr fragwürdig, das ist beunruhigend jetzt aus demokratischer Sicht. Dann beunruhigende Nachrichten aus Moskau. Am Montag hat Präsident Putin eine große Rede gehalten vor Verteidigungsspezialisten. Er hat dort dem Westen vorgeworfen, sich aufzuführen wie als Stellvertreter Gottes auf Erden. Sie halten sich für die Stellvertreter Gottes auf Erden, dabei glauben sie nicht mehr an Gott, sagte Putin. Und sie ja verfügen Regeln, an die sie sich selber nicht halten und die sie selber im eigenen Sinn immer wieder abändern. Das sei nicht hinzunehmen. Der Westen klammere sich an die globale Dominanz und wolle andere da gewissermaßen zurückdrängen. Das sei nicht hinzunehmen. Und das, was dann das Beunruhigende an der Rede war, war der Moment, als Putin herausstrich, dass der Westen versuche, Russland strategisch zu schwächen. Und das dürfe nicht hingenommen werden. Es werde der Versuch unternommen, Russland über die rote Linie zu drücken und man müsse sich einfach wehren. Also diese Sache mit dem Ukraine-Krieg ist noch überhaupt nicht ausgestanden und das wird sicherlich auch ein Thema in Deutschland sein, das die Leute bewegt mit allen Auswirkungen. Denn natürlich hat diese Konfrontationspolitik auch zur Folge, dass sie das ganze Energieschlamassel haben, das durch die rot-grüne Politik natürlich noch verschärft wurde. Dann diplomatisch geschickt, Donald Trump hat eingeladen Xi Jinping zu seiner Inaugurationsfeier im Januar nach Washington. Denn das ist natürlich ein guter diplomatischer Schachzug. Nicht eingeladen, interessanterweise. Und auch bezeichnenderweise ist der ukrainische Präsident Zelensky. Allerdings hat Trump gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn er kommt. Er hat ihn einfach nicht eingeladen. Das sind schon Signale. Das ist Diplomatie, die da betrieben wird. Das ist Zeichensprache in Richtung, das sind Klopfzeichen in Richtung Kreml. Eingeladen sind Giorgia Meloni unter anderem. Also da bewegt sich etwas. Auch in Österreich ist Bewegung zu erkennen. Steiermark, da haben wir erstmals einen freiheitlichen Landeshauptmann, eine blau-schwarze Regierung, das ist hochinteressant. Also die Brandmauer ist da auch relativ schnell eingestürzt. Und jetzt soll es in der Steiermark in Richtung Kopftuchverbot gehen, Bezahlkarte für Asylbewerber statt Bargeld, dann ein Genderverbot in den Ämtern. Und ja, der bisherige Landeshauptmann Christopher Drexler zieht sich da etwas zurück, hat da den Weg freigemacht für eine neue Situation. Wir sind gespannt. Österreich hat ja beträchtliche Probleme. 30% ihres Staatshaushalts, ihrer Wirtschaftsleistung, so muss ich sagen, 30% ihrer Wirtschaftsleistung fließt in die Sozialleistungen, in den Sozialstaat. Sie haben also einen massiv überschießenden Sozialstaat, eine Weigerung der Linken, da zurückzufahren und zu wenig entschlossene Bürgerliche, zu wenig geschlossene Bürgerliche, um hier den Sozialstaat zurückzubringen, zurückzudrängen, um die Selbstheilungskräfte der Gesellschaft, der Wirtschaft zu entfesseln. Das ist die wichtige Aufgabe, überall das Gleiche. Argentinien, Deutschland, Frankreich, Italien, überall der überbordende Sozialstaat, auch in der Schweiz, dies auch in Österreich. Gleichzeitig plagen sie ja Probleme der Wettbewerbsfähigkeit, zu hohe Arbeitskosten, das ist natürlich eine Folge davon, und auch zu hohe Energiekosten. Aber auch in Österreich, das ist die gute Nachricht, die Wirklichkeit schlägt zurück, die Wirklichkeit bricht sich Bahn in die geschlossenen Abteilungen der Politik. Also insgesamt können wir doch ein erfreuliches, ein relativ, ein verhalten optimistisches Fazit ziehen der Nachrichten, was Deutschland angeht, was Österreich angeht, auch in der Schweiz. Große Probleme, sie sind da. Was Sorgen macht, natürlich die Entwicklung weiterhin in Russland. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Und man muss aus dieser Überheblichkeit, aus der muss man sich verabschieden. Das geht einfach nicht. Sie können eine Atommacht nicht auf Dauer wie so etwas Nachrangiges einfach ignorieren. Und das hat man eben leider gemacht mit dieser nicht zur Kenntnisnahme russischer Sicherheitsinteressen. Das ist keine Rechtfertigung dessen, was die Russen machen. Ich glaube, sie haben sich auch verrannt in diesem Ukraine-Krieg. Aber ich habe in der Kinderstube gelernt, dass man eben die eigenen Dummheiten nicht mit den Dummheiten der Nachbarskinder rechtfertigen sollte. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, alles Gute und bis bald.